Eltern und Kindern. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern soll heute das Thema sein. Ich glaube, es ist ein sehr relevantes Thema und ein wichtiges Thema, über das wir heute nachdenken wollen. Und es geht ja auch jeden etwas an, oder? Es geht jeden etwas an, weil ganz viele von euch sind Eltern. Viele von euch wollen vielleicht noch Eltern werden, die sitzen dann eher da so. Und andere, jeder von euch ist aber Kind. Jeder von euch war mal Kind. Deswegen möchte ich mit euch heute über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern nachdenken. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir als ganze Gemeinde darüber reden, weil das Thema sich von Generation zu Generation ganz stark ändern kann. Mein Vater ist 82 Jahre alt und ich habe mit ihm schon viel über dieses Thema gesprochen. Mensch, Erziehung, ne? Wie siehst du das? Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und ich habe ihm vor ein paar Jahren mal gesagt, Papa, ich bin wirklich dankbar für alles, aber hättest du mir nicht ein paar Mal öfter sagen können, dass du mich liebst? Hättest du mir nicht sagen können, einfach so, einfach mal direkt? Ne? Weil das kam nicht so oft vor. Mein Vater hat geantwortet, weißt du was? Ich habe gedacht, wenn meine Kinder ein Dach über dem Kopf haben, genug zu essen, genug zum Anziehen und alles, dann reicht das aus. Das ist doch das, was die wollen und das muss ich sicherstellen. Ja, die Perspektive auf dieses Thema Beziehung zwischen Eltern und Kindern kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nach Generation. Und so war es auch bei meinem Vater und mir. Mein Vater ist im Krieg aufgewachsen. Ja, der hat Armut erlebt, der hat erlebt, dass Essen nicht selbstverständlich ist. Für ihn war es was völlig Unterschiedliches wie für mich, über dieses Thema nachzudenken. Und so möchte ich mit euch auch heute darüber nachdenken, welche Perspektive haben wir da? Wir wollen in die Bibel gucken. Was sagt die Bibel zu dieser Beziehung? Was sagt die Bibel dazu, wie Eltern sich verhalten sollen, wie Kinder sich verhalten sollen? Ganz, ganz wichtiger Bestandteil dessen. Und wir wollen gucken, woher kommt eigentlich diese Beziehung? Was ist der Startpunkt dafür? Und dann wollen wir die Perspektive der Eltern einnehmen und die Perspektive der Kinder auf das Ganze. Das ist mein Ziel für heute mit euch. Und anfangen möchte ich damit, einmal zu gucken, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Genau. Ja, erstmal, die Bibel sagt sehr viel dazu. Ja, jede Menge Dinge. Ich habe mal versucht und gedacht, ich versuche mal die wesentlichen Bibelstellen zu dem Thema zusammenzufassen und ich hatte ruckzuck 5 Seiten zusammen. Ja, die können wir nicht alle durchgehen heute. Ich mache euch Mut, wenn ihr sagt als Familie, hey, wir wollen uns mit dem Thema intensiver auseinandersetzen. Ich kann euch gerne diese Zusammenstellung zur Verfügung stellen. Das ist wirklich interessant. Und ich habe mal geschaut, welche Begriffe in der Bibel wie oft vorkommen und wollte mir alle Bibelstellen angucken, wo irgendwie Vater, Mutter oder Kind vorkommt. Und das habe ich dann aber aufgegeben, weil es waren über 1000 Stellen. Ja, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Bibel, sehr relevant und auch das Alte Testament redet schon viel darüber. Wir lesen gerade in Sprüche und in Psalmen sehr viel darüber, was ja auch diese Beziehung betrifft. Und wenn wir uns überlegen, dass diese Psalmen, diese Sprüche vor über 2000 Jahren aufgeschrieben wurden, dann war ich echt erstaunt darüber, wie aktuell sie heute noch sind. Ich würde sagen, es ist ein Top-Erziehungsratgeber und da werden wir auch reingucken. Und es gibt einen zentralen Vers, gerade im Alten Testament, der nochmal zeigt, wie wichtig das Thema Gott ist. Das ist in 2. Mose 20, Vers 12, also innerhalb der 10 Gebote, lesen wir in dem 5. Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang sind auf dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ja, das ist das 5. Gebot. Und es ist das 1. Gebot in den 10 Geboten, was ein bisschen Bezug hat darüber, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Davor lesen wir eben die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und es ist das 1. Gebot, wo es darum geht, wie Menschen miteinander umgehen. Anschließend kommst du, sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, nicht ehebrechen und so weiter und so fort. Ja? Aber das ist das 1. Und ich glaube, es ist ein Hinweis darauf, wie wichtig Gott dieses Thema ist. Ja? Die Familie, das Zusammenleben zwischen Eltern und Kindern ist für ihn zentraler Bestandteil. Und die Familie als Konzept ist für ihn ganz, ganz wesentlich. Genau, wenn wir jetzt weitergehen, dann wollen wir als erstes einmal auf das Und in der Mitte gucken. Wie kommt es eigentlich zu einer Beziehung zwischen Eltern und Kind? Was passiert da eigentlich? Wie kommt es dazu? Also, wenn wir mal genauer hingucken, Eltern bekommen ein Baby. Ja? Dieses Baby kommt auf die Welt und da ist keine Beziehung. Sie entsteht vielleicht schon leicht im Bauch, aber so richtig, eine Beziehung kann ja erst entstehen in dem Moment, wo man das sieht. Und in diesem Moment entscheiden sich die Eltern, eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Eine Mutter empfindet ganz viel, ganz schnell, ein Vater in der Regel auch. Ich erinnere mich noch sehr genau an die erste Geburt meines ältesten Sohnes, wo ich so echt gespürt habe, okay, dieses Leben wird jetzt ein anderes sein mit diesem kleinen Bündel hier. Das hatte ich vorher noch gar nicht so richtig realisiert. Aber in dem Moment wusste ich, jetzt ist etwas ganz anders in meinem Leben. Und als Eltern hat man an ein Kind gar keine Erwartung. Man ist bereit, eine Beziehung aufzubauen zu diesem Kind und für dieses Kind da zu sein, aber man erwartet von dem Kind eigentlich gar nichts. Man ist heilfroh darüber, wenn das Kind ruhig ist, ab und zu lächelt. Ne? Das ist schon absolut super. Und uns als Eltern ist auch klar, dass wir in dieser Beziehung den ersten Schritt machen müssen, weil dieses Kind ist ja hilflos. Wir müssen auf dieses Kind zugehen, wir starten diese Beziehung und wir sind sozusagen der Startpunkt des Ganzen. Anschließend, wenn man das Kind ein paar Tage, ein paar Wochen bei den Eltern ist, merkt es ist abhängig von den Eltern. Ja? Das Kind fängt an, einen Bezugspunkt bei den Eltern zu finden und sagt, hey, diese Eltern, von denen bin ich abhängig. Und dann merken wir das daran, dass die Kinder fremdeln, nicht zu anderen wollen, dass die Kinder unbedingt die Eltern dabei haben wollen, wenn sie einschlafen, dass sie nur von ihren Eltern gefüttert werden wollen und so weiter. Sie haben ihre Eltern als Bezugspunkt. Sie erkennen die Abhängigkeit von ihren Eltern und dadurch kommt eine Beziehung zustande. Und sie beginnen auch, ihre Eltern zu lieben. Und ich glaube, das ist etwas absolut Übermenschliches, was dort passiert. In der Bibel lesen wir Matthäus 7, wo Jesus sagt, ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, der ihn bittet um Brot, einen Stein biete, oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes tun, denen, die ihn bitten? Es ist in uns hineingelegt als Eltern, für unsere Kinder zu sorgen, auf sie zuzugehen, sie zu lieben. Das können wir rational nicht erklären. Das passt überhaupt nicht zu dem, wie wir sonst so drauf sind. Ich saß letzte Woche beim Amt und ich musste warten, dass ich drankomme. Und es waren zwei andere Leute vor mir. Nicht vor mir, die saßen neben mir. Die waren aber nach mir gekommen. Ja? Ich war der Erste, der gekommen war. Ich war der Meinung, ich bin jetzt als Nächstes dran. So, jetzt kam dieser Beamte da raus und rief den anderen rein, einen von den beiden. Es hat mich ganz schön aufgeregt. Ne? Also ich war schon vorher da gewesen und der wird aber hier schon vor mir rausgerufen. Ne? Also wie kann das denn sein? Ne? Also ich war schon, ich sag mal, not amused. Ne? Und dann sage ich euch, was dann passierte. Derjenige war fertig und es wurde nochmal jemand, der Beamte kam wieder raus und er nahm die anderen mit rein. Ich konnte gar nicht so schnell Hallo sagen, dann hatte er die schon mit reingenommen. Ich wartete also jetzt schon zweimal. Zweimal wurde ich übergangen. Jetzt war ich nicht mehr not amused, ich war gekränkt. Ich habe mich echt maßlos über mein Verhalten geärgert. Aber so sind wir Menschen, oder? Egoisten, pure Egoisten. Wir gucken auf uns und nur auf uns. Erst komme ich und dann komme ich. Das ist unsere Natur. Und wenn ich jetzt 5 Minuten länger bei diesem Amt oder 10 Minuten länger bei diesem Amt warten muss, dann ist das für mich schon echt eine Kränkung. Und ich glaube, so sind wir als Menschen in unserer Natur. Wären diese beiden, die da gesessen hätten und vor mir dran gekommen wären, meine beiden Söhne gewesen, hätte ich ja überhaupt gar kein Problem damit gehabt. Ja, sehen wir, was der Unterschied ist? Wir als Menschen, wenn es um unsere Kinder geht, dann funktionieren wir anders. Und ich glaube, dass das etwas Übermenschliches ist. Jesaja 49, Vers 15 lesen wir: Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmen über den Sohn ihres Leibes? Kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Unmöglich. Das geht nicht. Das geht nicht. Das passt nicht. Ja? Genauso sagt eben der Schreiber hier, das habe ich nicht mit aufgenommen, genauso kann Gott euch nicht vergessen. Ja? Es ist eine göttliche Eigenschaft, Eltern zu sein. Und es ist, glaube ich, echt was ganz Besonderes. Also für mich ist das auch emotional eine unglaubliche Sache. Ich habe gestern bei meinem Sohn zugeguckt beim Fußballspielen. Und ihr glaubt es nicht, mein Sohn hat ein Tor geschossen. Wisst ihr, was bei mir abging in dem Moment? Also wirklich große Freude. Das ist eine emotionale Freude gewesen. Wahrscheinlich viel mehr, als wenn ich selbst ein Tor geschossen hätte. Krass. Und ich glaube, Eltern sind auch in der Lage, für ihre Kinder alles zu geben. Wirklich alles. Wirklich alles. Meine Frau Anita ist mal vor einigen Jahren auf der Treppe gestürzt. Und das war folgende Situation. Kleiner Sohn auf dem Arm und noch einen dicken Bauch vor sich. Meine Frau ist quasi nicht die Treppe runtergestürzt, sondern beim Hochgehen ist sie abgerutscht und so auf die Treppe gefallen. Aber sie hat sich übel verletzt. Übel verletzt, wirklich im Gesicht, an beiden Ellbogen. Und man fragt sich, wie konnte das passieren? Naja, ganz einfach. Anita ist bei dem Sturz, hat sie sich entschieden, sie schützt ihre Kinder. Sie hat den Henry geschützt mit dem einen Ellbogen, mit dem anderen Ellbogen das Baby. Und dann war halt für das Gesicht keine Möglichkeit mehr, es zu schützen. Dementsprechend ist sie hingefallen. Ja? Das war für mich so ein Sinnbild dafür, dass ich sage, hey, eine Mutter gibt alles für ihr Kind. Das ist übermenschlich. Ich habe die Tage eine Geschichte gelesen aus Frankreich, wo eine 26-jährige Frau gesehen hat, wie ihre beiden Kinder von einem Hund angefallen werden. Ja? Und dieser Hund war tollwütig. Ja? Und er hat die Kinder angefallen. Was macht die Mutter? Ich glaube, ihr könnt es mir alle sagen, was die Mutter macht. Sie geht dazwischen. Sie geht auf diesen Hund zu. Gegen jede Natur, die sie sonst hätte, macht sie das. Es ist ein übermenschliches Verhalten, wenn wir als Eltern unserer Rolle nachkommen. Warum wickelt ein Elternpaar sein Kind ungefähr 4.500 Mal? Ziemlich klaglos. Und selbst wenn es weint, tun sie das. Warum investieren Eltern im Schnitt ungefähr 180.000 Euro in ein Kind? Ja, so viel kostet ein Kind ungefähr. Das ist rational nicht erklärbar, richtig? Es ist wirklich Liebe. Diesen Sommer konnte ich etwas sehr, sehr Interessantes beobachten. Bei uns zu Hause haben wir einen Terrassenausgang und da ist eine Hecke daneben. Und in dieser Hecke gab es tatsächlich zwei Nester. Eins oben, eins unten. War also ein Mehrfamilienhaus. Und dieses Nest konnte ich sehr, sehr gut einsehen, sowohl aus dem Fenster als auch aus der Terrasse. Wahrscheinlich hat der Vogel, als er es gebaut hat, nicht geschnallt, dass wir da auch öfter rein und raus gehen werden. Auf jeden Fall hatten wir sehr, sehr guten Einblick in das Familienleben, in diesem Nest. Und ich sage euch, vor diesem Vogel habe ich gehörigen Respekt bekommen. Was dieser Vogel da leistet, das ist der Wahnsinn. Der ist locker an einem Tag 200 Mal, ich wiederhole, 200 Mal geflogen, um was zu holen, zum Essen für die Kinder. Ja, und immer dasselbe Prinzip. Erst, er fliegt weg, kommt wieder, landet erst irgendwo anders und guckt, ob er irgendwie beobachtet wird. Ja, ob irgendjemand vielleicht dabei beobachtet, wie er zu seinem Nest fliegt. Und dann fliegt er erst zu seinem Nest und gibt das Essen ab. Und dann geht es gleich wieder los, um wieder Neuessen zu holen für seine Kinder. Eine Sache habe ich auch beobachtet. Was passiert, wenn ein großer Vogel in der Nähe ist? Also er kann noch 10 Meter weg sein, er hat das Nest noch überhaupt nicht im Blick, der ist noch weit weg. Was passiert? Dieser kleine Vogel fliegt diesem großen Vogel schnurstrack entgegen und verjagt den, egal wie groß der ist. Ja, der greift den an und dieser große Vogel ist oft total genervt gewesen und sagt, ich will gar nicht dein Nest. Aber er musste wirklich sehen, dass er Land gewinnt, weil dieser kleine Vogel gesagt hat, hey, für meine kleinen Küken tue ich alles, dafür gehe ich in den Konflikt mit dir. Das ist ein wirklich übermenschliches, übernatürliches Prinzip, was wir da beobachten können. Und das möchte ich euch nochmal mitgeben, dass ich glaube, dass in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern ein echter Hinweis auf Gottes Verhalten ist. Wenn wir heute erstaunt sind darüber, wie viel unsere Eltern für uns getan haben, dann sollten wir umso mehr erstaunter darüber sein, was Gott für uns getan hat, weil das geht noch viel weiter. Ja? Und ich glaube, Gott hat das in uns hineingelegt, um uns zu zeigen, wie er über uns denkt. Gucken wir uns das mal etwas genauer an in der Beziehung. Und zwar, indem wir erstmal etwas genauer hinschauen, was tragen eigentlich die Eltern dazu bei? Was sagt die Bibel dazu, wie Eltern sich in so einer Beziehung verhalten sollen? Und ich habe jetzt mal verschiedene Verse dazu rausgesucht, die ich mit euch gehen möchte. Und der erste steht in Sprüche 22, Vers 6. Bilde ein Kind so aus, wie es gehen soll. Und wenn es alt ist, wird es nicht davon abweichen. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Bilde ein Kind so aus, wie es gehen soll, und wenn es alt ist, wird es nicht davon abweichen. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg. Wie kann man einen Knaben an einen Weg gewöhnen? Was kann man machen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das erste ist, ich kann vorne weglaufen. Ja, dass er den Weg sieht. Wo ist der Vater, wo ist die Mutter langgegangen und dementsprechend folgt. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, ich kann dafür sorgen, dass mein Kind nicht von diesem Weg abweicht. Ja, ihn darauf hinweisen, immer wieder zurechtweisen, auf den richtigen Weg zurückbringen. Ich glaube, dass das die beiden Dinge sind, die Erziehung ausmachen. Das eine ist, voranzugehen, zu zeigen, wie das Leben zu leben ist. Und das zweite ist, darauf hinzuweisen, wenn ein Knabe, ein Kind den Weg verlässt. Viele Dinge, die mein Vater mir als Kind vorgegeben hat, und meine Mutter auch, genauso übrigens, die ich damals als total wertlos geachtet habe oder gar nicht als erstrebenswert, sehe ich heute anders. Ja, und es war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Zum Beispiel war mein Vater immer wichtig, Sonntagmorgen gehen wir in die Gemeinde. Ja, das ist etwas, das hat er mir vorgelebt und er hat darauf bestanden, dass ich es auch mache. Es war ihm sehr, sehr wichtig. Und heute sage ich danke, Papa, dass du mir das als Gewohnheit mitgegeben hast. Eine andere Sache, die er mir beigebracht hat, war Arbeiten. Zu Hause, im Garten. Meine Herren, das habe ich überhaupt nicht gemocht. Ich habe es für völlig unnötig gehalten und gesagt, ey Papa, das macht überhaupt gar keinen Sinn, was wir hier machen. Heute bin ich ihm dankbar für jede Schaufel, die ich anfassen durfte, für jeden Spaten, für alles, was ich da lernen durfte. Weil ich sage, hey, genau, ich habe es gelernt zu arbeiten. Als Kind. Es war nicht einfach, aber es hat mir für mein Leben viel gebracht. In Sprüche 13, Vers 24 lesen wir, wer seinem Kind jede Strafe erspart, der tut ihm damit keinen Gefallen. Wer sein Kind liebt, der erzieht es von klein auf mit Strenge. Ja, dieser Vers ist jetzt aus der Hoffnung für alle. In der Luther legen wir sogar von einer Route. Aber ich glaube, das Grundprinzip ist, dass er sagt, hey, du musst den Weg deines Kindes korrigieren. Du kannst nicht nur einfach zugucken und begleiten, welche Richtung dein Kind geht. Nein, du musst eingreifen. Und dieses Eingreifen kann ja wirklich sehr, sehr ungemütlich sein. Also, liebe Teenager, Jugendliche vielleicht auch oder Kinder, wenn eure Eltern zu euch sagen, hey, reicht es nicht mal langsam mit dem Handy? Gib das Handy ab. Wenn sie sagen, hey, mach die PlayStation aus oder hast du nicht jetzt genug Fernsehen geguckt? Dann ist das für uns Eltern echt nicht angenehm, sage ich euch. Eigentlich würden wir euch am liebsten da einfach mit dengeln lassen. Wir wissen, es ist nicht gut für euch. Deshalb setzen wir euch Grenzen. Und wenn deine Eltern zu dir kommen und sagen, hey, du hast etwas zu viel mit deinem Handy, bist zu viel mit deinem Handy unterwegs und es glaube ich, ist gut, wenn du es jetzt mal 2-3 Tage weglegst, dann glaube ich, geht in euch absolut der Alarm hoch, oder? Ich möchte euch daran erinnern, dass die Eltern gar keinen Spaß daran haben. Es ist die Höchststrafe für die Eltern, in so einen Konflikt und in so einen Streit reinzugehen. Auf der anderen Seite möchte ich euch bitten, dass ihr ab jetzt wenn ihr in so eine Situation kommt, daran denkt, dass eure Eltern das nur machen, weil sie euch wirklich lieben. Weil sie euch wirklich lieben. Würden eure Eltern euch mit eurem Handy quasi völlig allein lassen, das wäre lieblos. Ja, das wäre lieblos, weil das wäre nicht der richtige Weg. Das wäre falsch. Und so sind Eltern, die sich mit euch anlegen und genau sagen, hey, hier, gib dein Handy ab. Das sind die, die euch wirklich lieben. Fühlt sich in dem Moment total lieblos an, oder? Aber es ist eigentlich wirkliche Liebe. Und wenn es das nächste Mal passiert, dann wünsche ich mir, dass ihr euch wirklich geliebt fühlt und daran denkt, hey, die tun das nur für euch. Jackpot für euch, dass ihr solche Eltern habt, die euch nicht in Ruhe lassen, die euch hinterher nachgehen und die euch ja auch mit Strenge erziehen. Genau. 5. Mose 6, in Versen 6 bis 7 lesen wir. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und unterwegs bist, wenn du sie niederlegst oder wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Also eigentlich immer. Ja? Du sollst so oft wie möglich über diese Worte, und da geht es zum Beispiel am Ende um die Botschaft, dass eben Gott der einzige Herr ist. Das sollst du erstens mal in deinem Herz nehmen und zweitens sollst du es deinen Kindern einschärfen, davon reden und sie wirklich damit quasi beschallen. Die Juden, die nehmen das sehr, sehr ernst. Die orthodoxen Juden, die machen Folgendes. Wenn ein Kind geboren wird, ja, das ist das Erste, was es hört, es wird ihnen ins Ohr geflüstert, das jüdische Glaubensbekenntnis. Das nehmen die sehr, sehr ernst. Das ist das Erste, was sie machen. Sofort, nachdem das Kind geboren ist, werden ihnen das erste Mal diese Worte eingeschärft. Und das passiert noch sehr, sehr oft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so jemanden wie auf dem Bild gesehen habt, mit so einem kleinen Kästchen auf der Stirn. Ja, die Juden tragen das gerne, weil eben in Vers 8, in dem Vers danach steht, und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Da seht ihr auch diese Strieme. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Genau, die Juden nehmen das also sehr, sehr wörtlich. Aber ich glaube, für uns ist es wichtig, wir als Eltern haben eine Verantwortung, diese Worte, unseren Glauben an unsere Kinder weiterzugeben, mit ihnen die Bibel zu lesen, ihnen diese Message zu vermitteln. Das ist die Verantwortung der Eltern. Sicher ist auch die Jungschar und der Teenie-Kreis und die Gemeinde als solches wichtig dafür. Aber wir als Eltern haben die Verantwortung, genau diese Message weiterzugeben. Aber bevor wir das tun, ist eine Sache noch viel wichtiger und die steht hier als Erstes. Wird gerne ganz einfach überlesen, aber die ist viel, viel wichtiger. Und diese lesen wir ganz am Anfang. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Ja? Erstmal für dich selbst annehmen, in deinem Leben umsetzen. Es soll in deinem Herzen drin sein. Das ist das, womit das Ganze anfängt. Und es gibt diesen schönen Spruch von Emerson, das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Ich glaube, dass das für Erziehung auch sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir von unseren Kindern etwas wollen und erwarten, dann ist das Erste, dass wir es vorleben, dass wir den Weg vorgehen, dass wir genau das als Erstes tun, bevor wir das von unseren Kindern erwarten. Ja. Ich habe jahrelang in der Freizeitarbeit mitgearbeitet und dann haben wir regelmäßig so Schulungen für Freizeitmitarbeiter, für Gruppenleiter gemacht. Ja. Und in diesen Gruppenleitern waren dann immer häufiger auch Gruppenleiter dabei, die selbst schon als Teilnehmer in der Freizeit dabei waren. Das heißt, das war 6, 7 Jahre her, die Freizeit. Und ich habe sie dann gefragt, ja, was hast du dir denn von deiner Freizeit, von dem, wo du dabei warst, was hast du dir gemerkt? Hast du dich an irgendeine Bibelarbeit erinnert, die ihr gemacht habt? Die allermeisten haben sich an gar keine Bibelarbeit mehr erinnert. Hast du dich an irgendeine Predigt erinnert, die du gemacht hast, die du da gehört hast? Die allermeisten haben sich auch daran nicht wirklich erinnert. Wenn ich sie dann gefragt habe, wie war denn dein Gruppenleiter? War er ein Vorbild für dich, ne, als Christ? Hast du gesehen, dass er das vorlebt? Diese Frage konnte mir jeder immer beantworten. Ja? Das Vorleben, das Zeigen, wie wir das umsetzen, das ist das, worauf es ankommt. Unsere Worte gehen hier rein, da raus. Ich sage nicht, dass wir nicht darüber reden sollen. Die Bibel sagt, wir sollen es tun. Aber uns muss bewusst sein, das, was wir tun, wird lauter reden als das, was wir sagen. Wenn du also möchtest, dass dein Kind Bibel liest, liebe Eltern, dann ist das Erste, was du machen musst, selbst die Bibel zu lesen. Wenn du möchtest, dass dein Kind betet, dann ist das Erste, was du machen musst, selbst zu beten. Und wenn du möchtest, dass dein Kind nicht schlecht über andere Leute redet, dann solltest du als Erstes selbst damit aufhören. Ja? Also wir gehen einen Weg vor, den unsere Kinder nachgehen. Paulus schreibt dazu an Titus: Dich selbst aber erweise als Vorbild guter Werke, ohne Falsch in der Lehre, ehrbar, mit heilsamem, untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Also diese arbeite daran, dass du ein Vorbild bist. Davon, wovon du überzeugt bist, dass das auch in deinem Leben rauskommt und dass deine Kinder das an dir sehen, liebe Eltern, das wünsche ich euch. John Wesley hat mal gesagt: Ich habe mehr über das Christentum gelernt von meiner Mutter als von allen Theologen in England zusammen. Fand ich gut. Würde ich mich freuen, wenn meine Kinder das auch sagen würden. Aber seine Mutter hat das offensichtlich sehr ernst genommen, Gottes Wort weiterzugeben. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das tut, dass wir das ernst nehmen. In Epheser 6 lesen wir dann, da sagt Paulus: Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Ich lese zwei Sachen hier raus. Das eine ist: Ihr Väter, verhaltet euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Also liebt eure Kinder, ja, entscheidet euch dafür, zeigt ihnen eure Liebe, sagt ihnen, dass ihr sie lieb habt. Ja, damit haben sie nämlich kaum noch einen Grund, sich gegen euch aufzulehnen. Aber auf der anderen Seite sagt er auch: Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Ganz wichtig. Und ja, das wünsche ich uns, dass wir das tun. Ich habe meinen Vater damals gefragt, was ihm in seiner Erziehung damals fehlte. Ja, was hat bei ihm gefehlt? Was hätte er im Nachhinein sich für seine Erziehung von seinen Eltern gewünscht? Ihr müsst dazu wissen, mein Vater ist ohne Vater aufgewachsen. Also hatte niemanden, hatte nur eine Mutter. Und er sagte zu mir: Ja, im Nachhinein hätte er sich gewünscht, dass jemand ihm mehr Grenzen setzt, ihm mehr Demut vermittelt. Und wörtlich hat er das so gesagt: Er sagte: Peter, ich bin zum Militärdienst, bin ich so gegangen und so nach Hause gekommen. Ja, weil er sagte, ich war der Meinung, dass ich Wunder was bin. Ne? Er war sehr hochmütig in seiner Sicht, als er zum Militär kam. Und dort musste er dann hart lernen, dass er doch nicht so besonders ist. Ne? Und sich hier einzureihen hat und mitzumachen hat und einzusehen. Wir können das unseren Kindern ersparen. Und trotzdem sollen wir ihnen auch zeigen, dass wir sie sehr lieben. Genau, Kolosser 3, Vers 21, ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ja? Diesen Punkt, das möchte ich euch auch zusprechen, sagen: Hey, ich weiß nicht, wie oft ihr das macht. Ich mache es wahrscheinlich ein bisschen zu oft. Ich sage meinen Kindern sehr oft, dass ich sie liebe. Manchmal wollen sie es, glaube ich, schon nicht mehr hören. Aber tut das. Sagt euren Kindern, dass ihr sie liebt, und zeigt es ihnen. Und, das haben wir heute auch gemacht, sagt die Bibel auch, dass wir es tun sollen, dass wir für sie beten. Ich spare mir jetzt mal den Vers vorzulesen, wir haben es erst schon gelesen. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir für unsere Kinder beten und sie vor Gott bringen und ja, an sie denken. Es ist ein echt gutes Gefühl zu wissen, dass die Oma meiner Frau jeden Tag für uns betet als Enkel. Ich glaube, dass das wichtig und richtig ist. Gebet hat Kraft. Ich möchte euch Mut machen: Betet für eure Kinder. Nehmt euch Zeit, betet für sie. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Kinder als ein Geschenk sehen. Mona hat das erst schon gesungen. Im Psalm 17, Vers 3 steht: Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie bekommt, wird damit reich belohnt. Was macht man mit einem Geschenk? Ein Geschenk genießt man. Ein Geschenk sollte man genießen. Seid dankbar für eure Kinder. Als ich den Vers gestern gelesen habe und darüber nachgedacht habe, bin ich erstmal zu meinem Sohn gegangen und habe den erstmal umarmt. Ja, genießt das. Genießt die Gemeinschaft mit euren Kindern. Wir sind reich belohnt, wenn wir Kinder haben. Und als allerletztes, und das müssen wir auch akzeptieren, lesen wir in 1. Mose 2, Vers 24, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass diese beiden eins sind mit Leib und Seele. Das heißt, irgendwann endet das auch. Die Zeit ist nur kurz, hat Robert gesagt. Dieser Prozess endet und ein Stückchen weit, ja, werden uns unsere Kinder verlassen. Und ja, diesen Prozess sollten wir nicht versuchen aufzuhalten, sondern auch unterstützen und sagen, hey, was kann ich tun, damit meine Kinder eigenständig werden? Das soweit als Schwerpunkt Eltern. Und jetzt wollen wir uns mal auf die andere Seite begeben. Wie sieht es aus mit den Kids, mit den Teens? Was können die dazu beitragen, dass so eine Beziehung gelingt? Ja, da ist natürlich dieser Vers aus dem 5. Gebot aus 2. Mose wichtig, ne? Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang sind auf dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Wir sollen unsere Eltern ehren. Was heißt eigentlich ehren? Wir werden es gleich nochmal genauer uns anschauen. Vorher lese ich euch nochmal einen anderen Vers. Und zwar aus Epheser 6, die Verse 1 bis 3. Hier lesen wir, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut geben und du wirst lange auf dieser Erde leben. Paulus geht also einen Schritt weiter. Er sagt, hey, du sollst deine Eltern ehren und womit fängst du an? Er sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Und gehorcht, also gehorsam, ist ja nicht so einfach, ne? Ganz oft, wenn ich etwas von meinen Kindern verlange und bitte sie, etwas zu tun, dann kommen sie mit guten Argumenten, warum man das jetzt nicht tun sollte. Ja? Sie haben wirklich hervorragende Argumente. Bis zu, das macht überhaupt gar keinen Sinn, was du sagst. Ja, aber ich möchte es trotzdem. Wisst ihr, was Gehorsam ist? Gehorsam ist nicht, wenn das, was mein Vater sagt oder meine Mutter sagt, Sinn macht, dann mache ich das. Nee, da ist keine Prüfung zwischen. Gehorsam ist genau das, was meine Eltern sagen, zu tun. Gehorsam ist übrigens auch nicht, zu sagen, das mache ich gleich. In Gehorsam steckt eigentlich sofort drin. Ja? Wenn ich den Gehorsam immer nur Folge leiste, wenn meine Eltern etwas zweimal oder dreimal sagen, dann ist das nicht mehr wirklich Gehorsam, weil nach dem Motto, ich warte mal ab, ob sie es wirklich ernst meinen, deshalb warte ich jetzt nochmal, dass sie es mir noch zweimal sagen und dann mache ich es, ob sie es wirklich wollen. Nein, Gehorsam ist etwas, was, da steckt sofort drin. Und das kann übrigens auch bedeuten, dass du Dinge tust, die keinen Sinn machen. Deine Eltern liegen auch nicht immer richtig. Manchmal liegen die falsch, bin ich mir sicher. Trotzdem sagt der Gehorsam, hey, du sollst das tun, was deine Eltern sagen. Wir lesen von Jesus, dass er seinen Eltern auch gehorsam war. Jesus, ne? Gottes Sohn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in vielem von dem, was seine Eltern von ihm wollten, er erkannt hat, dass das nicht so eine gute Idee ist. Trotzdem lesen wir, dass er gehorsam war. Ein weiser Sohn ist seines Vaters Freude, aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Gräm. Die Bibel sagt also, wir sollen unseren Eltern Freude machen. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Ne? Ich erinnere nochmal an diesen Beispiel mit dem Weg, wo die Eltern vorgehen und wo die Eltern darauf achten, dass man nicht von diesem Weg abkommt. Wenn deine Eltern ständig danach fragen, ob du deine Hausaufgaben schon gemacht hast, wie es bei dir in der Schule läuft, dann tun sie das ja nur aus einem Grund. Sie wollen gucken, dass du auf dem richtigen Weg bleibst. Meine Frau wollte so als 17-Jährige mal, also sie hat eine Ausbildung gemacht. So ein Praktikum war da mit drin und sie kam in diesem Praktikum, das war im Krankenhaus, überhaupt nicht zurecht. Da waren ganz schwierige Kollegen und sie hat gesagt, so, ich breche dieses Praktikum jetzt ab. Ja, weil das ist so blöd und die wollen da viel zu viel, ich muss da so hart arbeiten und so weiter und so fort. Da hat ihr Vater gesagt, nee, du brichst das nicht ab. Ja, warum nicht? Ich will das nicht, ich will da nicht mehr hin. hat der Vater gesagt, egal, bei uns in der Familie werden Ausbildungen nicht abgebrochen. Du ziehst das durch, das ist wichtig, dann lernst du daraus, wie es jetzt läuft und danach kannst du was anderes machen. Anita hat sich damals tödlich aufgeregt. Heute ist sie sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr Vater ihr beigebracht hat, Sachen durchzuziehen, ja, weiterzumachen. Sie hat darin damals überhaupt keinen Sinn gesehen. Tagelang ist sie dorthin gegangen und gesagt, was für ein Blödsinn, dass ich hier hingehe. Und sie hat es gemacht, aus Gehorsam. Und heute sagt sie, es hat Sinn gemacht. Und ich glaube, in eurem Leben werden viele solche Situationen auch sein, wo ihr sagt, hey, ich habe meinen Eltern Freude gemacht und das war genau der richtige Weg. Sprüche 15, Vers 5 möchte ich euch noch zusprechen. Nur ein Narr verabscheut die Zurechtweisung seiner Eltern. Wer aber aus der Zurechtweisung lernt, ist klug. Wenn deine Eltern dich zurechtweisen, dann hast du echt großes Glück. Nimm das an. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, Peter, du musst lernen. Das ist wichtig. Du musst was lernen. Ja? Ich habe gedacht, ja. Ich wähle sehr selektiv in der Schule aus, was ich lerne. Es gibt Sachen, die sind wichtig, die lerne ich. Andere sind nicht so wichtig. Ne? Und ich mache das schon. Ich weiß das schon. Heute denke ich, meine Herren, wie naiv, wie dumm war ich, manche Sachen nicht, in manchen Fächern nicht aufzupassen. Wie habe ich meine Lebenszeit da verbracht und einfach nur in der Klasse gesessen und nicht aufgepasst? Wie naiv war ich eigentlich? Ja, mein Vater hatte absolut recht. Es ist ein absolutes Vorrecht, in die Schule zu gehen und dort zu lernen. Und es ist wirklich auch nichts von dem Wissen unnötig. Ich hielt zum Beispiel den Französischunterricht für völlig unnötig. Ja? Wozu brauche ich bitte Französisch? Kein Mensch braucht Französisch. Oder? Es ist wirklich total unnötig. Ich habe da hinten gesessen und ich wusste, nach einem Jahr wähle ich das wieder ab und dann war es das. 25 Jahre später sitze ich in beruflichen Terminen in Paris und darf mir anhören, wie meine Kollegen mit meinem Kunden Französisch sprechen und ich verstehe genau gar nichts. Und ich denke, wie dumm war ich damals, als ich diesen Französischunterricht einfach nicht zugehört hätte. Hätte ich doch wenigstens ein paar Begriffe mir gemerkt. Etwas, ein wenig. Was ich damit sagen möchte, ist das, was eure Eltern euch sagen und wie sie in euer Leben reinsprechen. Damit haben sie echt oft recht, glaube ich. Und ihr solltet diese Zurechtweisung solltet ihr nutzen. Wer aus der Zurechtweisung lernt, ist klug. Denkt nicht, dass ihr alles schon verstanden habt und alles schon begriffen habt. Und ich glaube, das ist heute wichtiger denn je. Weil der Zeitgeist ist in eine völlig entgegengesetzte Richtung. Paulus kündigt für die Endzeit Folgendes an. Er sagt in 2. Timotheus 3, Vers 2, denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Ich glaube, dass wir genau in dieser Zeit dort leben. Ich glaube, das ist so aktuell wie noch nie. Und Paulus hatte absolut recht damit. Und ich glaube, dass wenn heute junge Leute sich entscheiden, ja, das zu tun, was ihre Eltern sagen, dass sie damit auch ein bisschen gegen den Zeitgeist schwimmen. Da müsst ihr euch ganz bewusst dafür entscheiden, zu sagen, hey, das, was die Bibel sagt, ist richtig und das, was Gott sagt, ist richtig. Abschließen möchte ich mit dem Vers, der, ich glaube, zentral für das Thema ist und den ich euch echt nochmal mitgeben möchte. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang sind auf dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich uns, dass wir das tun. Und ja, ich glaube, wenn wir das beherzigen, dann wird unsere Beziehung zwischen Eltern und Kindern was ganz Besonderes sein. Wie sie jetzt schon übrigens ist. Ja, und ich möchte euch nochmal an den Anfang erinnern, dass diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern ein Konzept ist, was Gott erdacht hat, was er in uns reingelegt hat und was übermenschlich ist. Es ist ein Wunder, dass es das gibt. Und ich denke, wir sollten Gott dafür dankbar sein. Amen. Ich möchte noch beten. Ich freue mich, wenn ihr aufsteht. Vater im Himmel, ich möchte dir danken dafür, dass du diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern ermöglicht, Herr. Dass du das reingelegt hast in uns, dass wir Eltern sind für unsere Kinder, dass wir sie wirklich lieben. Und ich bitte dich darum, dass du uns Weisheit, allen Eltern hier in diesem Raum Weisheit schenkst, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, Herr. Dass du ihnen Kraft gibst, sie zu dir hin zu erziehen, dein Wort in die Herzen der Kinder einzupflanzen. Ich bitte dich auch für die Kinder, Herr, dass du ihnen Weisheit schenkst, ja, Zurechtweisung anzunehmen, gehorsam zu sein und sich ihren Kindern unterzuordnen, Herr. Amen.